SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Hans Liedtke, schönen guten Tag. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beraten. Dabei ging es vor allem um zwei Themen: wie viel Verantwortung wird Europa und wie viel die USA für die Sicherheit der Ukraine übernehmen und wie könnte ein möglicher Waffenstillstand aussehen. Die Details hat Korrespondent Thomas Spickhofen.
Es gebe ein Momentum für Sicherheitsgarantien unter Einbeziehung der USA, sagte Ratspräsident Antonio Costa nach der Schaltkonferenz. Europa sei dazu bereit, auch seinen Teil auf allen Ebenen beizutragen. Jetzt sei es an der Zeit, die Anstrengungen für eine Artikel 5-ähnliche Zusage zu erhöhen, sagte Costa. Mit Artikel 5 sagen die NATO-Mitglieder sich gegenseitig Beistand im Falle eines Angriffs zu. Was eine solche Zusage in diesem Fall im Einzelnen bedeutet, erklärte Costa allerdings nicht. Die militärische Unterstützung für die Ukraine müsse weiter verstärkt werden, fügte der Portugiese hinzu. Europa sei bereits der größte Lieferant und werde sehen, was es noch mehr tun könne.
Die Schweiz hatte angeboten, dass ein direktes Gespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Kremlchef Putin in Genf stattfinden könnte. Selenskyj ist dafür. Putin hat sich noch nicht konkret geäußert. Falls Putin einem Treffen zustimme, müsse er in der Schweiz nicht mit einer Festnahme rechnen, obwohl ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Das hat der Außenminister der Schweiz, Cassis, gesagt. Die Regierung garantiere ihm Immunität, um ein Gespräch zu ermöglichen. Korrespondentin Katrin Hondl berichtet.
Die Regierung in Bern habe die rechtliche Situation bereits geklärt und, so Cassis wörtlich, entsprechende Verfahren definiert.
Das Ziel, Herrn Putin in der Schweiz zu empfangen, ohne dass er verhaftet ist, ist 100% erreichbar und das können wir in wenigen Tagen festlegen. Natürlich, wenn er in die Schweiz kommt, für Friedenszwecke, nicht wenn er für private Angelegenheit kommt.
Cassis verwies auch auf die Teilnahme russischer Politiker an einem Parlamentariertreffen Ende Juli in Genf. Auch sanktionierte Personen durften damals einreisen. Die Schweiz hatte das eigentlich geltende Einreiseverbot vorübergehend aufgehoben und sich dabei, laut Cassis, mit dem Strafgerichtshof und den Nachbarstaaten abgestimmt.
Der Bundesverband des Solarhandwerks warnt davor, dass viele Menschen in der Branche entlassen werden könnten. Es geht um eine Äußerung von Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU, kleine Solaranlagen müssten nicht mehr gefördert werden. Darin sieht der Verband ein mögliches Ende der Zuschüsse für Privathäuser. Jutta Kaiser berichtet.
Die Diskussion verunsichere Verbraucher, so der Vorsitzende des Verbands. Sie würden abwarten und Projekte um ein Jahr nach hinten verschieben. Dabei gäbe es bereits viele Insolvenzen und Entlassungswellen in der Solarbranche. Laut dem Verband gibt es aktuell etwa 150.000 Beschäftigte in der Solarwirtschaft. Man habe jahrelang dafür gearbeitet, dass die Energiewende voranschreite und jetzt verliere man wieder Mitarbeiter, die sich in das Thema eingearbeitet hätten. Diese Fachkräfte seien nur schwer wiederzugewinnen. Eine Modellrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hatte kürzlich ergeben, um erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik weiter auszubauen, würden in Deutschland bis zum Jahr 2030 rund 160.000 zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht.
Die Landwirte in Deutschland pflanzen immer mehr Soja an. Der Grund dafür ist die zunehmende Trockenheit. Das Statistische Bundesamt erklärte, die Anbaufläche sei innerhalb von 8 Jahren um mehr als 150% gewachsen. Soja ist dürreresistent und kann zu Öl und Futtermittel verarbeitet werden. Nadine Gode aus der SWR-Umweltredaktion hat mehr Infos.
Etwa ein Fünftel der deutschen Soja-Anbaufläche liegt in Baden-Württemberg, besonders in der Oberrheinebene. Im bundesweiten Vergleich ist die Anbaufläche hier allerdings deutlich weniger stark gewachsen. Trotz Boom ist die deutsche Anbaufläche verhältnismäßig klein. Zum Vergleich, die Fläche für Weizen ist etwa 70 Mal größer. Der Großteil des weltweiten Sojas stammt aus den USA und Brasilien. Dort steht der Anbau immer wieder in der Kritik, weil etwa Regenwald für die Anbaufläche gerodet wird oder auf gentechnisch verändertes Saatgut gesetzt wird. Gerade auch deshalb gilt der deutsche Sojaanbau als ökologisch vorteilhaft.
Bei uns verändert zunehmende Hitze also unter anderem die Landwirtschaft. Im Südwesten Europas hat sie ganze Landstriche zerstört. In Spanien und Portugal können die Menschen jetzt aber auf ein Ende der Waldbrände hoffen. Temperaturen um 40 Grad und Wind hatten die Feuer immer wieder angefacht und die Löscharbeiten erschwert. Deutschland und andere Länder hatten Hilfe in die Region gesendet. Wie es mit den Bränden weitergeht, berichtet Korrespondentin Lisa Muckelberg.
In Galicien brennt eine Fläche von 200 Quadratkilometern. In Extremadura sind es über 150 Quadratkilometer. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, gerade die riesigen Feuer in Spanien unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt nimmt die Anzahl der Brände aber ab. So waren in Kastilien-León in der letzten Woche 200 Brände gemeldet. Heute sind davon nur noch 29 aktiv. Schon jetzt zeigt sich, welche Schäden die Brände angerichtet haben. Ganze Landstriche sind verkohlt, Wälder verbrannt und Naturschutzgebiete mit jahrhundertealten Kastanienbäumen zerstört. In Portugal sind immer noch 4 große Waldbrände aktiv und nicht unter Kontrolle.
Hitze in Europa. Auch ganz oben im Norden haben hohe Temperaturen große Konsequenzen. Auf den Gletschern von Spitzbergen nördlich von Norwegen ist im Sommer vergangenen Jahres eine riesige Menge Eis geschmolzen. Forscher der Universität Oslo haben einen Verlust von 62 Milliarden Tonnen berechnet. Die Schmelze habe alle bisherigen Beobachtungen übertroffen, schreibt das Team in einer Fachzeitschrift. Janina Schreiber aus der Umweltredaktion hat die Hintergründe.
Insgesamt sei etwa 1% der gesamten Eismasse Spitzbergens geschmolzen. Zum Vergleich, auch das benachbarte Grönland hat im gleichen Zeitraum so viel Eis verloren, nimmt aber eine rund 50 mal größere Fläche ein. Und die Eisschmelze hat dazu geführt, dass der globale Meeresspiegel angestiegen ist. Laut Analysen seien allein 0,16 Millimeter auf die geschmolzenen Gletscher in Spitzbergen zurückzuführen. Zwar sei der außergewöhnlich warme Sommer 2024 noch ein seltenes Ereignis, so die Studie, doch die Fachleute gehen davon aus, dass diese klimatischen Bedingungen in einer wärmeren Welt in den kommenden Jahrzehnten häufiger vorkommen.
Fokus Südwest.
Er wird nicht in den Bundestag für die Linken einziehen, der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert. Die Partei teilte mit, dass er sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen wird. Trabert hatte Anfang des Jahres mehrere Schlaganfälle. Reporterin Judith Seitz berichtet.
Mehrere Monate in Reha hätten nur kleine Fortschritte gebracht, teilt seine Familie mit. Eine Rückkehr in das Leben, wie es bisher war, sei nicht möglich. Es ist ein schwerer Schlag für uns alle und wir sind alle sehr traurig, schreibt der Verein Armut und Gesundheit, den Trabert Ende der 1990er Jahre gegründet hatte und der sich seither für arme und notleidende Menschen in Mainz und anderen Regionen engagiert. Für die Linke hatte Gerhard Trabert ein Mandat für den Bundestag errungen. Eine laute Stimme hätte er dort gegen Ungerechtigkeit sein sollen, so seine Familie. Eine solche Stimme könne er leider nicht sein. Vom Kreisvorstand der Linken in Mainz und Mainz-Bingen heißt es, man sei sehr stolz, dass er für die Partei kandidiert habe.
Das Finanzministerium in Baden-Württemberg hat den Erlass zum Umgang mit sogenannten Reichsbürgern geändert. Hintergrund ist der umstrittene Polizeieinsatz bei einem Rentner aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Der hatte zuvor einen Beschwerdebrief an Finanzminister Bayerz geschrieben, aus der Redaktion SWR-Landespolitik Knut Bauer.
Neu ist, dass bei verdächtigen Briefen jetzt die Amtsleitung entscheidet, ob die Polizei eingeschaltet wird. Bisher lag dies im Ermessen der Finanzbeamten. Außerdem muss ein Schreiben klare und eindeutige Hinweise auf eine mögliche Zugehörigkeit zur Reichsbürger- oder Staatsleugnerbewegung enthalten. Mit dem Erlass sollen Finanzbeamte Handlungsanleitungen bekommen, wie sie mit sogenannten Reichsbürgern umgehen. Das Finanzministerium hatte im Fall des 72-Jährigen aus Heddesheim eine überzogene Reaktion eingeräumt. Der Rentner hatte sich über eine Gebühr von 9,50 Euro wegen einer verspätet abgegebenen Steuererklärung beschwert und dem Brief eine Karikatur mit einer Duellszene beigelegt.
Und dann war da noch
Urlaubszeit. Endlich ab an die See, Berge oder vielleicht auch in den Schwarzwald. Doch ein paar Stopps müssen einfach sein. Schnell Pipi, tanken, Rasthofpommes und weiter geht's. So in etwa muss es einem Urlauber aus Spanien in Schiltach im Kreis Rottweil gegangen sein. Doch was er da in sein Auto gekippt hat, war nicht der benötigte Diesel, sondern Benzin. Das ist mindestens ärgerlich und kann schlimme Folgen haben, dachte sich der Urlauber. Also hat er kurzerhand den Sprit notdürftig wieder in einen Kanister gepumpt und wollte das Benzin bei der Tankstelle wieder zurückgeben. Kostet ja auch Geld, sowas. Die wollten das Benzin aber nicht mehr haben. Verständlich. Um den Streit zu schlichten, kam die Polizei herbei. Am Ende musste der Mann das Benzin doch bezahlen. Doch kurz bevor er weiterfuhr, füllte er das Benzin aus dem Kanister für den Transport in mehrere Plastiktüten um. Was das jetzt noch sollte und ob die Tüten auslaufsicher waren, konnte die Polizei nicht sagen. So fuhr der Mann ab, mit etwas mehr Benzin im Gepäck und deutlich weniger Urlaubsentspannung als geplant.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.